Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört eine neue Folge Hoffefunk, gewissermaßen on the run. Ihr kennt das vielleicht. Erst sind die ganzen Kisten beim Umzug verpackt, dann müssen sie ausgepackt werden, dann findet man das Mikro nicht und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen die Situation, in der ich mich gerade befinde. Und deswegen war es in letzter Zeit auch ein bisschen schwierig, aber die Ereignisse in dieser Woche, gerade auch das Dortmund-Spiel, haben uns dann doch motiviert, einen kurzen Zeitslot zu finden, um ein bisschen zu sprechen über unsere TSG. Deswegen freue ich mich sehr, Jonas, auf eine knappe halbe Stunde mit dir.
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Ja, umso schöner ist es, dass wir trotzdem kurz die Zeit finden, um uns sozusagen auf den Bundesliga-Endspurt einzustimmen. Und wir haben ja auch gleich gute Nachrichten. Und zwar, so wie man unsere TSG natürlich in den letzten Jahren kennt, immer dann, wenn du denkst, wir fahren gerade den Karren frontal gegen die Wand, also was meine ich damit, dass wir quasi unsere gesamte gute Saison in Richtung Champions League, Europa League, dann in ein paar schlechten Spielen an die Wand fahren, dann kommt die TSG daher und gewinnt natürlich wieder gegen ein Spitzenteam. Ne? Was du davor gegen Augsburg, gegen Mainz, gegen Wolfsburg und alle möglichen Teams nicht geschafft hast, da kommt natürlich wieder Dortmund um die Ecke und wir holen den Dreier.
Ja, ein Team, gegen das wir gar keine so gute Bilanz eigentlich haben, aber eben in letzter Zeit schon. Und deswegen, ich war sehr irritiert, wie selbstsicher der SWR1-Berichterstatter wirkte, als er meinte, ja, die TSG Hoffenheim gewinnt 2-1. Also der hat das auch noch on point getippt. Aber ja, wenn wir uns jetzt tatsächlich nur die Zeitperiode angucken, so ja, ab 2020, dann waren da doch einige gute Spiele von uns dabei. Und ich habe auch mitgekriegt, Christian Ilze hat wohl in der Kabine gesagt, dass das jetzt die letzte Chance um die Champions League ist. Also dieses Spiel muss man gewinnen, wenn die Mannschaft in die Champions League will. Und der Einsatz hat ja auf jeden Fall gepasst, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, unsere Bilanz ist jetzt halt nicht positiv gegen Dortmund, aber Dortmund ist einfach immer zur richtigen Stelle da, wenn wir sie brauchen. Ne? Also wir haben ja in den letzten Jahren, da gab es ja mal dieses Spiel, wo Kramaric 4 Tore geschossen hat, dann natürlich der Champions-League-Einzug mit Kadarzabek und Choloi und genau. Jetzt auch wieder. Also ich habe einfach immer ein gutes Gefühl gegen Dortmund. Klar, wir verlieren auch oft genug, keine Frage, aber deswegen schimpft sich ja Dortmund selbst auch als Spitzenteam oder sowas ähnliches. Das gehört dazu, aber wir punkten schon überdurchschnittlich oft gegen den BVB, das muss man schon einfach sagen.
Ja, und was man, glaube ich, schon erwarten konnte, ist eben, dass wir gegen eine Mannschaft wie Dortmund, die dann nicht so tief steht, zu durchaus mehr Räumen kommen. Auch wenn ja letztlich, so ehrlich muss man auch sein, die Tore auf eine ganz, ganz andere Art und Weise gefallen sind. Aber insgesamt würde ich schon sagen, sind wir mal ganz ehrlich, über ein 1:1 hätten wir uns nicht großartig beschweren können. Aber dass wir gewonnen haben, ist schon auch, gerade wenn man die erste Halbzeit sieht, völlig in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall. Dortmund hat offensiv wirklich relativ wenig auf den Platz gebracht. Das war auch so der allgemeine Tenor von den BVB-Fans auf Instagram, die sich tatsächlich witzigerweise überhaupt nicht über die 2 Elfmeter aufgeregt haben, sondern wirklich auf ihr Team gegangen sind und gesagt haben, wirklich? Okay, was der BVB da offensiv abgeliefert hat, war einfach überhaupt nicht Champions League-würdig. Und da würde ich sogar mitgehen. Aber mich hat es einfach nur verwundert. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du so spät ein Spiel verlierst und vor allem auch noch mit 2 VAR-Handelfmetern, dann bündelt sich ja normalerweise der Hass gegen das gegnerische Team oder gegen den Schiedsrichter. War tatsächlich überhaupt nicht so, sondern es ging gegen das eigene Team. Also Fair Play an der Stelle auf jeden Fall. Ja, aber der BVB ist, was das angeht, bei dem Spiel einfach überhaupt kein Spitzenteam gewesen. Aber David, was heißt es jetzt für uns, wenn wir die letzten Wochen uns angucken? Heißt es tatsächlich, der Schlüssel ist ganz einfach. Kommt ein Team, was mitspielen will, sind wir gut. Und kommt ein Team, was sich hinten reinstellt, wie jetzt Mainz oder gegen Wolfsburg oder was auch immer, dann haben wir Probleme, weil unsere Qualität vielleicht nicht ausreicht, um sich gegen tiefstehende Mannschaften eben langfristig durchzukombinieren. Ist das jetzt so einfach die Lösung?
Nicht ganz zum Glück. Grundsätzlich ist es schon so, dass wir es oft versuchen, irgendwie hinter die Kette zu chippen oder ähnliches und das natürlich gegen ein Team, das weiterhin hinten in der Tabelle steht, schwieriger. Aber ich glaube, es ist auch eine Überzeugungskiste. Die TSG hat jetzt einige Wochen nicht zufriedenstellend gespielt und keine guten Ergebnisse eingefahren. Und geht natürlich auch ein bisschen die Überzeugung verloren. Und ich denke, dass man zumindest die jetzt wieder gewonnen hat für den Endspurt. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch wenn du recht hast, zumindest zu einem gewissen Grad, dass wir gegen den HSV, glaube ich, schon uns ordentlich bemühen müssen, Lösungen zu finden. Gut ist allerdings, dass der HSV selbst sehr, sehr limitiert ist. Darüber sprechen wir vielleicht am Ende nochmal kurz.
Ja, genau. Lass es vielleicht mal ein bisschen in den letzten Block schieben, dass wir ein bisschen chronologisch vorgehen und einfach mal vielleicht über das Offensichtlichste sprechen. Den Downfall von unserem lieben Niklas Süle. Wo ich mich tatsächlich outen muss, der teilweise zu Zeiten, bei denen, als er noch bei uns gespielt hat, einer meiner Lieblingsspieler war. Ich habe ein Süle-Trikot, habe ihn verfolgt, seit er da mit 17 bei uns reingeschmissen wurde. Und habe natürlich dann auch verfolgt, wie er zum, ja, teilweise muss man sagen, bei Bayern besten deutschen Innenverteidiger wurde. Zeitweise zumindest. Und jetzt ist er wirklich mittlerweile ein Schatten seiner selbst. Und das war eigentlich nur so das, ja, die Kirsche auf der Sahnetorte, dass er dann sich natürlich verletzt, den Handelfmeter gegen sich bekommt und jetzt zu 99% so das letzte Spiel beim BVB gemacht hat. Also versuch mal die Situation für Niklas Süle einzuordnen und vielleicht mal ein bisschen so zu prophezeien, wie es jetzt weitergeht in seiner Karriere.
Ja, ich sehe da schon ein paar Optionen, aber die zeigen natürlich nicht Richtung Champions League, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, er hatte ja auch Verletzungspech. Ich glaube, das ist auch ein kleiner Teil der Wahrheit, der dazugehört. Letzte Saison hat er noch eine gewisse Rolle gespielt. Also ich meine jetzt 2024, 2025, da hat er deutlich mehr Einsätze bekommen, soweit ich mich erinnere zumindest. Aber dieses Jahr war wirklich verhext und jetzt eben noch dieser Auftritt. Ich sehe eigentlich so zwei Optionen für Niklas Süle und vielleicht noch eine dritte, die man ja vielleicht so ein bisschen sich wünscht, aber vielleicht wollten wir ganz kurz tatsächlich darauf eingehen. Die erste Option wäre natürlich sowas wie USA oder Saudi-Arabien. Süle ist jetzt, auch wenn ich es krass finde, an dem Punkt, dass er eben schon jenseits der 30 ist. Der wird dieses Jahr noch 31 und da könnte man drüber nachdenken, gerade wenn die Karriere jetzt eben so ja, stockt. Mhm. Oder er sagt sich eben, okay, ich gehe nochmal den Weg Richtung Mittelfeldteam. Egal, ob es jetzt in der Bundesliga, in der Serie A ist oder wo auch immer. Und was wäre die dritte Abzweigung? Naja, Niklas Süle könnte natürlich auch was völlig Verrücktes machen und zur TSG Hoffenheim zurückkehren. Auch wenn er da muss man natürlich jetzt mal ganz ehrlich sein, wir haben so ein paar Träumer natürlich an den Empfangsgeräten, was ja auch völlig okay ist. Süle müsste, damit das möglich wäre, auf etwa die Hälfte seines Gehaltes verzichten. Ne? Das ist, glaube ich, klar, und das müsste er wahrscheinlich in Saudi-Arabien oder in den USA nicht. Trotzdem, fragen wir doch mal so rum. Ich glaube, emotional würden wir uns alle erstmal kurz freuen, wenn Süle das machen würde, verrückterweise bei uns unterschreiben. Aber siehst du Potenzial, dass der uns helfen könnte? Weil er ist ja eben doch erst 30 und zumindest seine Gewichtsprobleme und Ähnliches hat er ja im Griff.
Ich finde es schwierig. Also ich finde ihn tatsächlich für Bundesliga-Verhältnisse ne, immer noch zu schwer und zu langsam. Man merkt bei ihm immer noch auf dem Platz, also es war ja teilweise ganz, ganz schlimm, und ja, David, wir reden irgendwie Bodyshaming oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, als Profi in einem Bundesliga-Team, wo du dafür bezahlt wirst, fit zu sein. Und da muss ich schon sagen, dass es zeitweise eine Frechheit war, wie er rumgelaufen ist, für Millionen an Geld. Und ich finde auch mittlerweile sieht man ihm an, dass er 15 Kilo locker verlieren könnte und dass es seinem Spiel guttun würde. Das habe ich auch beim man sieht es irgendwie an. Es ist okay, dass er der bullige Typ ist. Ne, das ist kein Problem. Es muss nicht jeder so ein Haidari sein, der ja wirklich, also für Innenverteidigerverhältnisse, trotzdem aussieht wie ein Hungerhaken. Ne? An dem ist ja nichts dran. Der tut es irgendwie durch seine Aggressivität im Spiel und seine Dynamik. Macht er das wieder wett. Aber erstens mal das. Und zweitens mal, wenn ich jetzt an Niklas Süle denke, also was ist so die Grundidee, wenn du jetzt so jemanden zurückholen würdest? Ist ja die Idee, derjenige kennt uns, ne? Ist dann so ähnlich wie bei Matthias Ginter, als er damals wieder zu Freiburg zurückgeht. Stimmt. Der Junge hat dann international Erfahrung gesammelt und führt dann auf einmal bei seinem Heimatverein die Innenverteidigung als Abwehrchef. Ganz, ganz provokante Frage, David. egal wie alt Niklas Süle ist, siehst du ihn als Abwehrchef? Ich immer noch nicht.
Ja, ich sehe das Problem. Ich habe ja auch direkt gesagt, es ist ja eher so eine emotionale Kiste, die manche vielleicht im Hinterkopf haben, aber und jetzt sind wir mal ganz ehrlich miteinander, Jonas, auch wenn unsere Abwehr gerade wackelt, würde Niklas Süle wirklich einen der beiden Stamminnenverteidiger auf die Bank verdrängen? Sehr, sehr fraglich.
Aktuell nicht.
Nee, die entscheidende Frage ist halt, können wir uns vorstellen, dass Süle nach einer kompletten Vorbereitung mit der Mannschaft wieder einigermaßen in der Form ist, die er ja nachweislich mal hatte? Also Süle war, lasst uns das bitte nicht vergessen, einer von Deutschlands Top-Innenverteidigern.
Der war bei Bayern brutal. Ja. Man vergisst ja immer, der Wechsel von Bayern zu Dortmund war ja nicht wie damals bei Götze oder bei Hummels, dass die zwei schlecht geworden sind oder schlechter bei Bayern ein bisschen aufs Abstellgleis gekommen sind und dann den Schritt zurück machen zu Dortmund. Das war damals überraschend. Der war auf dem Peak, der war ein wichtiger Spieler, auch in der Champions League. Und dann hat er sich für Dortmund entschieden. Also das war ganz, ganz komisch damals. Und dann ist er eben bei Dortmund durch Verletzungen und so weiter, seine Gewichtsproblematik, auch da eben immer schlechter geworden. Also ja, das war eine ganz, ganz komische Geschichte damals, der Wechsel.
Es ist natürlich auch, und ich glaube, wir lassen uns unterbewusst alle so ein bisschen davon beeinflussen, eine Geschichte dessen, was die Medien draus machen. Also ich würde sagen, es gibt seit ein, zwei Jahren nicht einen einzigen positiven Bericht über Niklas Süle. Nicht einen einzigen Kommentator, der irgendwas Positives über ihn sagt, sei es auch nur seine Vergangenheit. Und das kann ich natürlich bis zu einem gewissen Grad verstehen, aber das macht ihn natürlich kleiner, als er ist. Und trotzdem ist natürlich klar, dass es ein bisschen ein Risiko wäre. Ne? Also, dass Süle, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, in eine Mannschaft wie die TSG kommt, die ja funktioniert, ist das Problem. Ne, wenn wir jetzt gerade an einem Punkt wären, wo ein krasser Umbruch anstehen würde, ne, weil, was weiß ich, so ein Vogt weg ist oder so, und wir im unteren Mittelfeld rumdümpeln würden und der Trainer eh unzufrieden ist, dann wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Dann würde ich sagen, versucht's mit Süle. Vielleicht geht es ihm ja nicht ums Geld. Das Problem ist, dass es aktuell bei uns ja recht gut läuft. Ne? Wir haben jetzt schon 54 Punkte und ich glaube, Ilzer ist ziemlich zufrieden mit der Truppe Stand heute.
Genau, und ich glaube, so kann man das Ganze auch auf den Punkt bringen. Bei uns läuft es zu gut, um das Risiko Süle eingehen zu müssen. Ne? Weil selbst wenn er auf Gehalt verzichtet, wäre er immer noch massiv teuer. Und dafür birgt er ein viel zu großes Risiko. Und wir sind nicht verzweifelt genug, um dieses Risiko eingehen zu müssen. Und ich glaube, damit haben wir alles gesagt.
Ja, guter Punkt. Jonas, jetzt ganz kurz. Ich weiß, es ist ein wiederkehrendes Thema, aber ich glaube, die Leute erwarten, dass wir drüber reden. Und ich will auch kurz drüber reden mit dir, ehrlich gesagt. Die Handspielsituation, die ja letztlich auch zu unserem Heimsieg geführt haben, sind natürlich eine Erwähnung wert. Aber ich möchte erstmal kurz eine andere Sache mit dir besprechen, weil wenn ich so auf Social Media unterwegs bin, habe ich das starke Gefühl, dass viele die aktuelle Handregel gar nicht mehr kennen. Ist dir, Jonas, die aktuelle Handregel klar? Was ist die aktuelle Handregel?
Na gut, es gibt, glaube ich, einfach unterschiedliche Deutungsweisen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist einer der wichtigsten Faktoren, ob der Arm angelegt ist oder abgespreizt. Und dann gibt es ja auch noch diese hier natürliche Handbewegung, Distanz, bla 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 bla. Aber ich glaube, grundsätzlich ist der Punkt erstmal, dass der Arm, außer zum Abstützen bei einer Grätsche, nicht abgespreizt sein darf. Und alles andere ist dann, glaube ich, so ein bisschen, ja, auch manchmal Gusto des Schiedsrichters. Und deswegen sage ich in dem Fall, auch wenn es natürlich aus Sicht des BVB ist und ich hätte mich auch ein bisschen geärgert, aber du guckst dir beide Situationen an und ich weiß, es gibt auch diese Meinungen von diesen alten Haudegen, wenn dann Stefan Effenberg wieder beim Doppelpass sitzt. Stefan und der Doppelpass ist ja nur noch dafür da, damit irgendwelche alten, weißen Männer wie Basler und Effenberg ihre Boomer-Meinungen da raushauen. Also mehr ist der Doppelpass wirklich nicht mehr und daraus irgendwelche Shorts kreieren. Aber wenn das kein Handspiel ist, dann ist es für mich kein Fußball mehr. Sorry, das ist ein Schuss von Kramaric und egal, ob es bitter ist, aber der Schuss wäre aufs Tor gegangen ohne den Arm von Süle. Punkt. Auch das Gleiche bei Ryerson, wie man ihn auch immer ausspricht, ohne seinen Arm, der einfach viel zu weit oben ist, kommt die Flanke anders ins Zentrum. Punkt. Das heißt, zweimal haben sie durch ihre unnatürliche Armbewegung das Spielgerät, also den Ball, in der Richtung verändert und das musst du zweimal ahnden. So ist es einfach. Punkt. Guter, und da geht es mir auch manchmal ein bisschen auf den Sack, dass dann eben hier so Kaliber wie Basler und Effenberg dann sagen, oh, das ist nicht mehr mein Fußball. Also dann brauchen wir gar nicht mehr machen. Man kann sich den Arm nicht abschrauben. Ja, aber das gehört dann einfach konsequent auf beiden Seiten so gepfiffen und dann ist es, finde ich, auch okay. Weil du kannst halt einfach in einem Sport, der Fußball heißt, nicht den Arm dafür benutzen, um Situationen zu entschärfen. Absicht hin oder her, so ist es einfach. Punkt.
Ja, schön gesagt, auf jeden Fall. Und ich bin fast schon beeindruckt, Jonas, weil ich würde sagen, die meisten deiner Mannschaftskollegen aus der Kreisliga kennen die Handspielregel weniger genau. Sehr viele denken aus meiner Sicht immer noch, dass die Absicht im Zentrum stehen würde. Tut sie nicht mehr. Die Absicht steht nicht mehr im Zentrum der Handregel, weil, ne, das ist dann so das, was unsere Schüler uns immer sagen, wie im Deutschunterricht, das ist ja Interpretationssache. Und das wollte man rausnehmen. Die Absicht steht nicht mehr im Vordergrund. Was steht im Vordergrund? Jetzt mal abgesehen von Aufstützen, du hast richtig gesagt, ob die fucking Körperfläche vergrößert wird. Und klar, hier steht auch sowas wie unnatürliche Art. Das heißt aber, wenn ich quasi sprinte, dann mache ich ja eine gewisse Bewegung mit den Armen, die wir alle kennen. Leicht vor, leicht zurück, aber ich mache auf keinen Fall den Arm über Schulterhöhe oder die Hand über Schulterhöhe deutlich. Ne? Mhm. Sowas. Aber das ist eben der entscheidende Punkt. Die Absicht kommt hier nirgends vor. Oder wenn jemand ungünstig stolpert oder wie Süle sich verletzt, natürlich ist es bitter. Und natürlich finden wir das menschlich dann irgendwie schade und ungünstig. Aber das spielt doch alles überhaupt keine Rolle. Das steht in den Regeln nirgends. Das darf der Schiri gar nicht berücksichtigen. Der muss in diese Regeln gucken, lest es gerne nochmal nach. Und da steht nichts davon. Es ist in beiden Fällen eine deutliche Vergrößerung der Körperfläche. Und es macht keinen Sinn, dass die Hand da ist. Die Hand ist deutlich abgespreizt in beiden Fällen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich als Dortmund-Fan hier sitzen und denken, ach scheiße, mega unglücklich. Aber ich würde hoffentlich trotzdem sagen, der Schiri hat keine Wahl, da müssen wir die Handregel wieder ändern. Aber ich wüsste auch nicht, wie wir sie verbessern sollten aktuell.
Was natürlich dann relativ unglücklich ist aus Schiedsrichterperspektive, dass er überhaupt zweimal den VAR gebraucht hat. Ne? Man wünscht sich natürlich, dass er so zwei deutliche Geschichten auch so wahrnimmt. Das ist dann aber so, er hat es ja dann richtig korrigiert, keine Frage. Aber noch ein Hot-Take von mir, David. Damals, als wir, wenn wir uns dann sozusagen alle Bundesliga-Vereins-Fans einig sind, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, sowohl der Elfmeter gegen Süle als auch der Elfmeter gegen Ryerson, da ist die Handbewegung oder die Handhaltung oder die Handvergrößerung sogar noch unnatürlicher als damals bei dem skandalösen Handspiel von Cucurella bei Spanien. Ist einfach
absolut
so. Und da schreit ganz Deutschland zu Recht, das muss Elfmeter geben und dann wären wir, was weiß ich, wo gelandet, keine Frage. Aber bei Süle ist ja der Arm, egal ob er stürzt oder nicht, sogar über dem Kopf. Und bei Ryerson keine Ahnung, was er da tut und keine Ahnung, warum er sich so aufregt. Ne? Also wenn Cucurella Handelfmeter gegen sich gepfiffen bekommen muss, dann Süle und Ryerson eben erst recht. Und alle drei Sachen sind glasklare Handelfmeter.
Genau, also diese Regel hier, ne? Eine natürliche Vergrößerung der Körperfläche. Kann okay sein, ist wenn dann am ehesten bei Cucurella der Fall. Ich würde aber sagen, in allen drei Fällen muss der Schiri, wenn er genau in die Regeln guckt, auf den Punkt zeigen. Bei Cucurella und bei Ryerson und auch bei Süle. Er hat keine Wahl. Und man hat sogar der Mimik des Schiris ein bisschen angesehen. Hat er sich gefreut darüber? Nö. Weil er es selber vielleicht nicht gesehen hat, weil er auch dachte, oh Gott im Himmel. Aber der hat offenbar aufgepasst beim Regelseminar und das ist aktuell die Regel. Und ich glaube, allen leuchtet ein, hoffe ich zumindest, dass diese Absicht wieder hauptsächlich zu bewerten dazu führt, dass es noch absurder wird. Ich glaube, im VAR sind aktuell die wenigsten zufrieden und es liegt halt auch daran, dass die Regeln teilweise Interpretationsspielraum lassen und den muss man, wenn es geht, verringern. Und das hat man bei der Handregel immerhin versucht.
Genau. Und deswegen muss man auch einfach mal aufhören, immer mit diesem Gelaber von, ach, dann darf man ja gar nichts mehr im Fußball, das ist nicht mehr mein Sport. In dem Moment, wo sowas, wo ein Schuss aufs Tor mit der Hand geblockt werden darf von einem Verteidiger und es wird nicht bestraft, dann gehe ich so weit und sage, dann ist es nicht mehr mein Sport. Weil dann ist es ja Quatsch. Da geht es um Millionen. Das ist nicht irgendein Kreisliga-B-Kick, wo irgendeine Hans Wurst hergefahren kommt und für 20 Euro das Ding pfeift und danach ist es allen scheißegal. Da geht es um Millionenbeträge. Und dann ist es halt einfach leider Gottes so zu werten. Und dann geht es darum, dass du eben so viel Interpretationsspielraum wie möglich rausnimmst. Und das wurde in dem Fall perfekt gelöst. Und deswegen auch Props an die BVB-Fans, auch wenn es, glaube ich, eher so ein bisschen Hate gegen die eigene Mannschaft war, dass sie da nicht drauf rumgeritten haben, sondern es waren zwei glasklare Elfmeter und der BVB hat in Kombination auch noch einfach nicht gut gespielt. Und deswegen sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass wir an Leverkusen wieder vorbeigegangen sind, David.
Absolut.
Und jetzt ganz kurz noch ein anderes Thema, was ja einfach auch, bevor wir dann allerletzt noch uns kurz dem Hamburg-Spiel widmen. Es gibt ja tatsächlich auch die Möglichkeit, und es steht einfach noch in den Sternen, das muss man weiter beobachten, dass selbst der 5. Tabellenplatz am Ende für die Champions League reicht. Das war schon mal so vor 2 Jahren. Da hat Dortmund mit dem Tabellenplatz 5 auch die Champions League erreicht. Woran liegt es? Das liegt in dieser Saisonrangliste der UEFA, wo ja. England, Spanien, Deutschland, Italien da die Vereine Punkte sammeln. Und da ist der Stand aktuell so, dass England mit Abstand Spitzenreiter ist mit 26,5 Punkten und Spanien und Deutschland kämpfen auch um Platz 2. Ganz, ganz eng, 21,406 gegen 21,214 Punkte, also nur 0,2 Punkte Unterschied.
Krass.
Und wir können einfach nicht wissen, wer am Ende diese 5. Champions League-Teilnahme zieht, ob Spanien oder Deutschland, weil einfach noch europäische Wettbewerbe laufen. Das heißt, Bayern ist ja noch in der Champions League vertreten, Freiburg ist in der Champions League vertreten, in der Europa League, dann Rayo Vallecano ist, glaube ich, in der Conference League noch vertreten und Atletico Madrid ist ja auch noch in der Champions League vertreten. Das heißt, es geht jetzt einfach darum, aus deutscher Perspektive Bayern und Freiburg die Daumen zu drücken, damit womöglich der 5. Platz auch noch in die Champions League kommt. Soweit in Kürze zusammengefasst.
Und ich bin jetzt nicht total sattelfest, aber der Sieg des VfB bringt uns ja auch nochmal einen Vorteil. Weil der VfB ist ja jetzt de facto schon sicher im europäischen Wettbewerb, wenn wir uns die Tabelle angucken. Und wenn wir uns die Pokalspiele angucken, die noch anstehen, erhöht das ja die Chance, dass jemand gewinnt, der ohnehin schon qualifiziert ist.
Genau,
das ist ja auch nochmal ein Vorteil, oder täusche ich mich gerade?
Genau, der DFB-Pokalsieger würde ja unabhängig von allem auch noch in die Europa League kommen, mindestens.
So, genau.
Und deswegen ist es gut, dass Freiburg das nicht mehr werden kann, aber soweit habe ich gar nicht gedacht, David.
Nee.
Entschuldigung, weil ich davon ausgegangen bin, dass Bayern im Finale eh beide fegt. Von daher wäre das dann eh hinfällig.
Und danach sieht es aus, ne? Bayern heute schon 79 Punkte, ist einfach Irrsinn. Ja. Ja, richtig, richtig krass. Ja, und vielleicht, um nochmal ganz, ganz kurz aufs Spiel gegen BVB einzugehen. Ne? Was man ja schon auch sagen muss, es war insgesamt witzigerweise ja ein relativ chancenarmes Spiel. Und deswegen verstehe ich die BVB-Fans da ein kleines bisschen. Wenn man sich als Spitzenteam an so einem Punkt der Saison so wenig Torchancen herausarbeitet, dann ist es schon erstaunlich. Und auch wir hatten ja so ein bisschen Probleme, uns echte Torchancen rauszuarbeiten, abgesehen von den Elfmetern.
Ja, es waren dann halt so ein paar Zufallsprodukte. Genau. Ne? Kramaric hatte einmal diesen Volley, dann natürlich der Lattentreffer von Lemperle. Aber so richtige Großchancen, die jetzt rauskombiniert waren, hatten wir da auch wenige.
Aber wir hatten nichtsdestotrotz mehr Expected Goals als der BVB, trotz der Elfmeter. Und deswegen denke ich, war das jetzt nicht nur ein Zufallsprodukt, aber so ein bisschen hat der Fußballgott vielleicht auch nachgeholfen. Und jetzt hoffe ich, dass wir was draus machen in den nächsten Spielen, denn unser Restprogramm ist echt in Ordnung. Wir spielen nämlich am Samstagabend in Hamburg, begleitet von 1500 Fans. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Nachricht. Da wäre ich auch gern dabei im Volkspark. Und die Vorzeichen, Jonas, sind eigentlich nicht schlecht. Warum? Erstens, beim HSV läuft es nicht mehr so richtig. Ich habe die schon in die Kategorie Bleiben in der Liga abgeheftet, aber die haben in den letzten 5 Spielen nur 2 Punkte geholt. Wahnsinn, ne? Und das, obwohl sie jetzt zum Beispiel gegen Bremen eigentlich ganz solide gespielt haben. Aber jetzt will ich nochmal kurz darauf zurückkommen, was ich ja eben gesagt habe. Der HSV hat einen Vorteil für uns. Und zwar haben sie einen relativ einfachen Spielansatz. Den haben sie auch gegen Bremen verfolgt. Und zwar lautet der hoch und weit auf Glatzel. So. Und viel mehr ist nicht passiert. Und deswegen sollte das einigermaßen ausrechenbar sein, solange man das auf dem Schirm hat. Und wir haben ja zumindest normalerweise mit jemandem wie Kabak und Co. schon ganz gute Spieler, die das in den Griff bekommen sollten.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja eben schon angesprochen, Hamburg hat auch massiv mit Verletzungen zu kämpfen. Vor allem das Schlimmste für den HSV ist natürlich Pause, der Ausfall von Luka Vucevic, der mit seinen 19 Jahren trotzdem echt schon ein wahnsinniges Niveau und auch schon der Hamburger Abwehrchef ist. Und seit er eben verletzt ist, hagelt es bei Hamburg eben da hinten richtig. Also 2 Partien bis jetzt ohne Vucevic, 7 Gegentore. Gleichzeitig ist Vucevic auch noch offensiv extrem kopfballstark. Also so ein bisschen ein 19-Jähriger hat da den HSV so ein bisschen im Rucksack. Zusätzlich meine ich gelesen zu haben, dass Miro Muheim auch noch ausfällt, der sich verletzt hat. Ja. Josef Paulsen fällt aus und.
Jean-Luc Dompé fällt wohl auch aus.
Genau, das heißt also beim HSV sieht es nicht so gut aus. Grundsätzlich, ne, das ist das, was wir hatten. Das haben wir schon vor Wolfsburg, das haben wir schon vor Mainz, das haben wir schon vor Augsburg gesagt. Natürlich sind wir der Favorit, aber wir wissen halt auch, was für Kräfte man manchmal entwickelt im Abstiegskampf. Und ja, wenn man auf die Tabelle guckt, dann ist der HSV einfach noch nicht sicher gerettet. Das heißt, die müssen noch ein bisschen Gas geben. Deswegen sicher ist es absolut nicht, aber sagen wir es mal so, wenn wir in die Europa League oder Champions League kommen wollen, dann ist das eine Pflichtaufgabe, ganz einfach.
Absolut, absolut. Und bezogen auf den HSV sind ja auch verschiedene Szenarien möglich. Du kannst jetzt in so einer Situation auch mal die letzten Kräfte mobilisieren. Du kannst aber auch komplett einbrechen, weil die letzten 5 Spiele ja alle nicht liefen und weil der HSV ein schwaches Restprogramm hat, weil wichtige Säulen wegfallen. Also beides ist denkbar. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr glücklich und wichtig, dass wir jetzt durch das BVB-Spiel wieder Selbstvertrauen und 3 Punkte tanken konnten. Deswegen, ja, wir sagen das hier im Podcast ja wirklich selten, aber ich erwarte grundsätzlich schon 3er, weil selbst wenn ihr mich zwingen würdet, so richtig viele Argumente für den HSV fallen mir gar nicht ein.
Ja, ist einfach so. Also der HSV spielt eine gute Saison dafür, dass sie ja gerade erst hochgekommen sind. Ich glaube auch nicht, dass der HSV absteigen wird, das sei ihnen auch gegönnt. Aber das sollte auf jeden Fall, gerade wenn du den Kader anguckst und dann auch noch mit den Verletzungen, das sollte auf jeden Fall eigentlich eine machbare Aufgabe für uns sein. Genau. Dann haben wir eigentlich zum Abschluss, David, nur noch ein paar schöne Nachrichten. Wir haben es ja alle mitbekommen. Ne? Haidari hat ja verlängert langfristig. Leon Avdullahu soll kurz vor einer Verlängerung stehen. Und du hast es mir die Woche geschrieben, auch bei Kramaric stehen ja die Zeichen ziemlich gut, ne? Oder ist da schon irgendwie was unterschrieben worden? Nee, nicht, dass ich es mitbekommen hätte.
Aber der Kicker und mit dem haben wir ja eigentlich in den letzten 5 Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht, spricht davon, dass man nah dran sei an einer Verlängerung. Ja. Und das wären natürlich super Nachrichten, weil mit der Verlängerung von Haidari, Kabak, Avdullahu und Kramaric hätte man natürlich 4 ganz wichtige Leuchttürme weiter am Start. Und wenn das genauso klappt, dann würde ich mein Glas auf Andi Schicker nochmal heben.
Und Kramaric, also ich weiß, Kramaric hatte immer noch eine Sprachbarriere, deswegen soll man da nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber er hat ja auch ein Interview gemacht nach dem Spiel und hat gesagt, dass es natürlich schön wäre, wenn wir nächstes Jahr nicht gegen irgendwelche Europa-League-Teams spielen, sondern er hat dann gesagt, wir wollen gegen Barcelona, Real Madrid und so weiter spielen. Und er hat da von wir gesprochen. Also er bezieht sich mit ein. Das Interview klang auf jeden Fall so, als ob er sich nächstes Jahr noch bei uns sieht.
Genau, und was mich auch überrascht hat, ne, wir hatten da ja gewisse Befürchtungen, dass zuletzt auch Chris Ilzer sehr positiv über Andrej Kramaric gesprochen hat, hat, glaube ich, auch nochmal geäußert, wie fleißig der eigentlich ist, dass er auch immer noch regelmäßig Elfmeter und so weiter trainieren würde, was an dem Punkt überhaupt nicht selbstverständlich sei und so weiter und so fort. Und schon als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, wenn auch Ilzer so positiv über André spricht und ihn wohl halten will, dann müsste das wohl klappen. Und jetzt braucht es natürlich immer noch, ne, wir haben es im Podcast schon mal gesagt, einen schönen guten Zeitpunkt, um das irgendwie zu verkünden. Wie wäre es denn am 2. Mai beim Heimspiel gegen den VfB?
Zum Beispiel, genau. Ich glaube, dafür gibt es keinen schlechten Zeitpunkt für gute Nachrichten. Aber klar, das kann man natürlich schon zelebrieren bei so einem Spieler.
Absolut.
So sieht's aus, David. Okay, wir haben jetzt 18.08 Uhr am Freitagabend. Das heißt, genau jetzt, in 24 Stunden, sitzen wir dann schon so langsam auf der Couch, wissen die Aufstellung für morgen und in 22 Minuten und 24 Stunden sozusagen ist der Anpfiff gegen den HSV. Und ich freue mich jetzt schon.
Ich freue mich auch. Wird sicherlich eine tolle Atmosphäre und ich erwarte mir doch auch ein recht ansehnliches Spiel, auch wenn man sich da natürlich nicht sicher sein kann. Aber im Zweifel nehme ich auch die 3 Punkte und bedanke mich, Jonas, bei dir für diese neue Folge und bei euch natürlich fürs Einschalten. Danke.
Ciao, ciao, macht's gut.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.